Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Knapp 20 Monate lang ging bis auf wenige Ausnahmen regulär kein Flieger mehr aus Europa in die USA. Heute Vormittag hat sich das geändert und es ging gleich Schlag auf Schlag. Singapore Airlines machte den Auftakt und war nach eigenen Angaben nahezu ausgebucht beim Flug der Boeing 777 mit 264 Sitzplätzen. Mehr zum Neustart der Flugverbindungen in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf den Einzelhandel schauen, der sich heute zum bevorstehenden Weihnachtsgeschäft äußerte, und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. In der vergangenen Woche gab es gleich mehrere neue Rekorde beim deutschen Aktienindex. Den bisherigen Höchststand sahen wir im Verlauf des Handelstages am vergangenen Freitag. Danach bröckelte es etwas. Wie nun verläuft der Start in die neue Handelswoche an der Börse in Frankfurt am Main? Mit dieser Frage begrüße ich Viktor Goitka in unserem Börsenstudio. Herr Goitka, in welche Richtung bewegt sich denn der DAX derzeit?
Ja, das war heute Morgen sozusagen die 16.000-Punkte-Frage. 16.084 Punkte, das war ja der Rekord aus der vergangenen Woche. Und den schafft man heute nicht mehr. Der deutsche Leitindex DAX aktuell 0,2% im Minus bei 16.027 Punkten. Das hat man auch schon vorher immer so gesehen, schon in den vergangenen Monaten. Da war ja der DAX immer mal wieder so über die 16.000er-Marke drüber gehüpft. Aber er hat sich dort nie wirklich halten können. Und das ist eben die große Frage, schafft er es dieses Mal, sich oberhalb der 16.000 auch mehrere Tage zu etablieren? Das werden wir dann heute Abend sehen.
Aus dem aktuellen Inflationsschub im Euroraum wird kein dauerhaftes Problem. Das zumindest sagte der EZB-Chefvolkswirt Philip Lane gegenüber der spanischen Zeitung El País. Hat diese Aussage für Bewegung beim Euro gesorgt?
Nein, ganz und gar nicht. Der Euro bei $1,1566 nahezu unverändert. Denn das ist ja auch das Wording, das die Notenbank, die EZB, eigentlich immer benutzt hat in den vergangenen Monaten. Inflation alles nur, Zitat, vorübergehend. Manche Unkenrufer sagen dann, naja, es ist eben so lange vorübergehend, bis es irgendwann permanent ist. Also diese Äußerung hat hier niemanden überrascht, denn das Grundsätzliche ist ja klar, die US-Notenbank Fed, die wird ihre Zinspolitik schneller straffen, die wird vielleicht auch schneller die Zinsen tatsächlich mal raufsetzen, als das die Europäische Zentralbank tun wird. Das heißt sozusagen, wenn es in den USA irgendwann mehr Zinsen gibt, dann fließt natürlich auch mehr Geld in den Dollar, dann steigt der Dollar, dann fällt der Euro, und das haben die Anleger in den letzten Monaten eigentlich alles schon vorweggenommen. Deswegen, wie gesagt, aktuell der Euro bei $1,1566, relativ tief.
Und was tut sich angesichts der Lage auf dem Aktienmarkt beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei -0,37%. Das ist negativer als noch vor ein paar Tagen. Anleihen werden also wieder gekauft. Manche wollen sich offenbar absichern vor einer möglichen vierten Corona-Welle. Da geht man in die Anleihen rein. Das Gold $1,817 je Feinunze, nahezu unverändert. Und auch die Kryptowährungen ordentlich gesucht. Alle Kryptowährungen zusammen sind jetzt mehr als $3 Billionen wert.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien. Da fiel heute Vormittag ein Wert ins Auge mit deutlichen Verlusten. Verluste beim US-Elektroautobauer Tesla. A, ist das noch so? Und B, warum?
Ja, Tesla mit deutlichen Verlusten. -5,5%. Das liegt daran, dass Gründer Elon Musk auf Twitter die Leute ganz einfach gefragt hat, soll ich 10% meiner Tesla-Aktien verkaufen? Weil wenn ich sie verkaufen würde, dann würde der Staat darauf ja auch Steuern kassieren. Und dann hat die Twitter-Gemeinde abgestimmt und gesagt, ja, Musk soll die mal verkaufen. Deswegen habe ich vor der Sendung gesprochen mit Autoanalyst Frank Schwope von der NordLB. Und ich habe ihn gefragt, ja, ist das jetzt sozial von Musk oder ist das einfach nur Kursvernichtung? Hier ist seine Antwort.
Ich glaube, das ist alles Berechnung. Das ist letzten Endes auch ein bisschen Marketing. Das mag vielleicht sogar einen sozialen Aspekt haben, weil er ja ansonsten keine Steuern zahlt. Es kann natürlich auch den Kurs enorm schwächen, wenn er tatsächlich die Aktien verkauft. Aber ob er es wirklich macht, steht ja jetzt noch nicht fest. Das war ja eigentlich nur so eine Art Umfrage bisher.
Ja, aber nochmal nachgefragt. Das dürfte den Kurs ja doch deutlich drücken. Das kann doch den Anlegern eigentlich nicht gefallen.
Das kann absolut den Kurs nach unten treiben. Vielleicht nutzt er auch den günstigen Moment, die Gunst der Stunde sozusagen, wo die Aktie sehr teuer ist, über 1 Billion Börsenwert. Das ist ja wirklich allerhand und vielleicht ist ihm das auch zu teuer. Und mit dieser Marketingmaßnahme versucht er sich dann vielleicht auch noch positiv zu inszenieren, um sich von Aktien zu trennen.
Sie haben es schon gesagt, mehr als 1 Billion Dollar ist Tesla an der Börse aktuell wert. Das viertgrößte Unternehmen im Leitindex S&P 500 in den USA. Das ist doch verrückt.
Ja, das ist alles sozusagen eine Wette auf die Zukunft. Die Leute vertrauen darauf, dass Tesla zukünftig noch stärkere, noch größere Gewinne erzielen wird als bisher. In der Vergangenheit war es ja sehr dürftig. Elon Musk hat ja auch in den Raum gestellt, oder versprochen kann man ja nicht wirklich sagen, aber in den Raum gestellt, dass das Unternehmen im Durchschnitt 50% pro Jahr wächst, was ich stark anzweifeln möchte. Es mag dieses Jahr sein, dass man 70% mehr Autos verkauft, aber im Durchschnitt der nächsten Jahre 50% Wachstum wäre schon enorm, auch wenn man natürlich einräumen muss, dass Tesla weitere Werke hochzieht und auch hochziehen wird.
Gut, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, im September zum Beispiel hier in Deutschland, da wurden mehr Tesla 3 verkauft als überhaupt VW Golfs.
Ich glaube, das ist eine Momentaufnahme. Wenn man so einen schlechten Monat für den Golf nimmt, der Golf wird ja auch langsam abgelöst von den Elektrofahrzeugen ID3, ID4. Es gibt diesen Chipmangel, also Versorgungsengpässe, das ist eine Momentaufnahme. Ich glaube nicht, dass Tesla aufs Jahr gerechnet die Nummer 1 in Deutschland sein wird oder in Europa. Zumal ja Tesla auch gar nicht so große Stückzahlen bisher liefern kann. Man wird dieses Jahr wahrscheinlich so um die 900.000 Autos verkaufen. Nächstes Jahr mit den neuen Werken in Brandenburg und in Texas wird es wahrscheinlich Richtung 1,5 Millionen Fahrzeuge gehen. Aber das Unternehmen ist natürlich stark auf Wachstumskurs, das steht außer Frage.
Jetzt haben Sie gesagt, 1,4 Millionen Fahrzeuge in einem Jahr. Nichtsdestotrotz, 1,4 Millionen Fahrzeuge, das machen jetzt andere etablierte Autobauer in einem einzigen Quartal.
Es ist, wie gesagt, letztlich eine Wette auf die Zukunft. Es mag zwar sein, dass das andere Hersteller im Quartal verkaufen, 1,4 Millionen Autos oder sogar 2,5 Millionen Autos teilweise. Allerdings ist das die Verbrennerwelt zum großen Teil und das ist die Vergangenheit. Tesla verkauft reine batterieelektrische Fahrzeuge. Es ist auf alle Fälle politisch gewollt und ich gehe mal stark davon aus, dass es vielleicht sogar in Europa noch Verschärfungen der Abgasemissionen gibt und dass man möglicherweise in 2030 schon keine Verbrenner mehr verkaufen kann, also keine Neufahrzeuge.
Dann schauen wir noch mal auf die Technik. Da gab es in den vergangenen Jahren ja immer wieder Berichte von Lieferschwierigkeiten bei Tesla, von abfackelnden Motoren. Wie gut stehen die jetzt da?
Also was die Reichweite betrifft, die Batterien an sich, ist Tesla sicherlich wirklich Vorreiter. Also mit einem Tesla schaffen sie deutlich größere Reichweiten als mit den batterieelektrischen Fahrzeugen anderer Hersteller, zumindest der letzten Generation sozusagen. Was jetzt ganz neu von BMW und Mercedes auf den Markt gekommen ist, kann da durchaus auch mithalten.
Da holt man also auf, müssen die Automanager in Ingolstadt, in Stuttgart, in Wolfsburg jetzt trotzdem zittern vor diesem Elon Musk, vor Tesla?
Durchaus müssen die alle zittern. Ich meine, wenn plötzlich ein neuer Player auf den Markt tritt, der dieses Jahr 900.000 Autos verkauft, nächstes Jahr vielleicht 1,4 Millionen, in 2023 dann möglicherweise 2 Millionen Autos, also stark auf Wachstumskurs ist, nimmt das natürlich den etablierten Herstellern Potenzial weg. Da müssen sich schon die etablierten Hersteller durchaus Sorgen machen. Aber letzten Endes wird es ja auch nicht so sein, dass es nur noch einen Elektroautohersteller namens Tesla gibt, sondern es wird sicherlich auch weiterhin 10 und mehr Automobilkonzerne weltweit geben.
Frank Schwope, Autoanalyst der NordLB, herzlichen Dank.
Ja, soweit also eine Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage bei Tesla, geprägt derzeit auch durch viel Klatsch und Tratsch und merkwürdige Aktionen in der Öffentlichkeit. Öffentlich wurden heute auch wieder viele neue Quartalsberichte, unter anderem vom Konsumgüterkonzern Henkel. Wie reagieren die Anleger?
Ja, Henkel, wissen wir, das ist der Konzern hinter Marken wie Pril und Persil. Man macht aber auch viel für die Industrie tatsächlich. Dichtstoffe für Handwerker, Klebstoffe bei Autoteilen. Da hat man alles in allem zugelegt, das kommt an.
Der Kunststoffhersteller Covestro hebt sogar den Gewinnausblick für das Gesamtjahr an. Anleger hören so etwas ja meist gerne, heute auch.
Ja, die Preise für Plastikprodukte steigen natürlich. Covestro kann also von den Kunden mehr Geld einfach dafür verlangen, auch wenn man nicht mehr so viel verkauft, weil die Ware knapp ist. Da gab es einen Kurssprung bei Handelseröffnungen. Dann haben einige ihre Gewinne eingesackt. Jetzt aktuell daher ein Minus von 1,7%.
Und ganz kurz noch, die Lufthansa fliegt ab heute wieder regulär in die USA. Hebt der Aktienkurs auch ab angesichts dieser Nachricht?
Ja, ganz gewiss kein Fluch für die Lufthansa, aber Lufthansa-Titel mit einem Minus von 0,2% aktuell. Der Konzern will ja neben Geschäftsreisen offenbar auch mehr auf Touristik setzen. Das heißt, ganz auf die Geschäftsreisen will man sich da nicht verlassen.
Viktor Goldgar über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Die Flüge in die USA, wir haben sie gerade schon angesprochen. Für die großen Fluggesellschaften sind sie als Einnahmequelle enorm wichtig. Sei es für Air France, KLM, für den Mutterkonzern von British Airways und Iberia, IAG, oder eben für die Lufthansa. Zumal die andere wichtige Region und damit die andere wichtige Einnahmequelle, der Asien-Pazifik-Raum, noch am Boden liegt. liegt. Mehr zum Tag, an dem die Lufthansa endlich wieder aufmachen konnte, so der in die USA aufmachen konnte, so der Stoßseufzer von Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Mehr dazu aus Frankfurt von Brigitte Scholtes.
Der Neustart hat erst einmal recht gut funktioniert. Um 8.20 Uhr hob der erste Flieger von Singapore Airlines von Frankfurt Richtung New York ab. Um 8.40 Uhr flog United Airlines nach Chicago. Seit 9.50 Uhr ist auch die Lufthansa in der Luft. Richtung Miami ging der erste Flug der Kranichlinie. Christian Engel, Sprecher des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport, zieht zunächst einmal eine positive Bilanz.
Sowohl die Passagiere waren gut vorbereitet, sprich alle notwendigen Dokumentationen waren griffbereit, was wichtig ist, um an den Prozessstellen auch schnell voranzukommen. Und insbesondere am Check-in oder bei der Sicherheitskontrolle lief alles gut, sodass sich die Vorbereitung, die wir als Flughafenbetreiber mit unseren Partnern geleistet haben, sich wirklich bislang ausgezahlt hat.
Auch an den anderen Flughäfen lief es bisher gut, sagte die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen gegenüber dem Deutschlandfunk. Allein von Frankfurt aus starten heute 32 Flüge in die USA. Insgesamt stehen hier wieder 17 Städte auf dem Winterflugplan. Die Nachfrage der Kunden nach Zielen in den USA sei sehr gut, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr vor wenigen Tagen bei einer Telefonkonferenz.
Die Buchungen liegen in Summe bei 80%, trotz der kurzen Vorlaufzeit. Im Sommer liegen sie bei über 100% im Vergleich zu 2019.
Und die Passagiere buchen aktuell gern in den besseren und damit margenstärkeren Klassen. Die Wiederöffnung der USA für Passagiere von außerhalb sei für die Fluggesellschaft von großer Bedeutung, sagte Spohr.
Die wichtigste Destination ist New York natürlich, wo wir 7-mal am Tag wieder hinfliegen werden. Allein Chicago, wo wir 26-mal die Woche hinfliegen, ist mehr Kapazität im Markt von Lufthansa als alle unsere Indien- und China-Flüge zurzeit zusammen.
Die gesamte Luftfahrtbranche ist erleichtert, dass es jetzt wieder losgeht. Allerdings nur für geimpfte Passagiere, die zusätzlich noch einen negativen PCR-Test vorlegen müssen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Diese Dokumente zu kontrollieren kostet zusätzliche Zeit, sodass die Passagiere sich auf längere Wartezeiten einstellen müssen. Im November rechnet Fraport allein mit bis zu 400.000 Fluggästen, die Richtung USA abheben wollen. Das könne zu Verzögerungen bei der Abfertigung führen, warnt der Flughafenbetreiber. Denn die Personaldecke ist dünn, auch wenn Fraport begonnen hat, neue Mitarbeiter einzustellen. Fraport-Sprecher Engel gibt sich dennoch zuversichtlich.
Wir versuchen natürlich immer Mann und Maus an Bord zu haben, wenn es dann natürlich auch mal etwas voller wird. Wir sind natürlich jetzt aktuell in der Situation, dass wir nicht mal das ganz hohe Urlaubsreiseaufkommen haben, was wir zuletzt noch in den Herbstferien hatten. Und das gleicht sich ganz gut damit aus, dass wir jetzt natürlich auch etwas mehr USA-Reisende wieder ab Frankfurt haben werden. Von daher glauben wir, dass wir die Situation auch die nächsten Tage gut meistern werden.
Die Flughäfen fordern auch die Politik zum Handeln auf. Denn nicht nur in der EU, auch weltweit gäbe es einen Flickenteppich an Einreisebestimmungen. Deshalb sollte man, so meint etwa die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen, nicht nur die Standards zur Einreise vereinheitlichen, sondern einen digitalen Reisepass einführen, der auch die Kontrolle des Gesundheitsstatus erleichtern würde.
Es wird wieder regulär in die USA geflogen, Brigitte Scholtes berichtete. Etwas mehr als 100 Milliarden Euro hat der deutsche Einzelhandel zuletzt im Weihnachtsgeschäft umgesetzt. Klingt viel, ist auch viel, ist aber tatsächlich nicht überdurchschnittlich viel. Dass der Weihnachtseinkauf wichtig ist, trifft auf den Einzelhandel nicht generell zu, sondern nur auf einzelne Bereiche wie Schmuck, Spielwaren oder Unterhaltungselektronik. Da sind die Monate November und Dezember wichtige Umsatzbringer. Kann aber der Umsatz überhaupt erbracht werden in einer Zeit, in der viel von Lieferschwierigkeiten, Kurzarbeit und hohen Inflationsraten die Rede ist? Dazu hat sich heute der Handelsverband HDE geäußert. Für uns hat Dieter Nürnberger zugehört.
Der Einzelhandel hofft auf einen versöhnlichen Jahresausklang. Bereits im Oktober waren die Umsätze besser. Und da die Deutschen im Schnitt rund 270 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben wollen, auch das etwas mehr als im Vorjahr, sind die Erwartungen hoch nach all den Corona-bedingten Einschränkungen. So rechnet der Handelsverband Deutschland, HDE, sogar mit einem Rekordumsatz von knapp 112 Milliarden Euro im November und Dezember. Allerdings betrifft diese Prognose alle Bereiche, den stationären und den Onlinehandel, ebenso den Lebensmittelumsatz. Konkret bei den Händlern vor Ort in den Innenstädten sind die Erwartungen geringer, sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Gent.
Das ist genau der Punkt nach zwei Krisenjahren. Wir kommen noch nicht wieder an das Vorkrisenniveau von 2019 heran. Das ist für die Innenstadt prägende Branchen wie Textilien, Bekleidung oder Schuhe, Lederwaren, aber auch Spielwaren, Unterhaltungselektronik sehr deutlich.
Zwar sei nach der kompletten Wiedereröffnung der Geschäfte im Frühsommer auch der Onlinehandel wieder etwas zurückgegangen, doch bleibt das Internetgeschäft der Wachstumstreiber. Rund um Weihnachten wird hier ein Plus von 17% erwartet, beim stationären Handel eher sogar ein Minus. So zumindest die Einschätzung von 450 Unternehmen, die der HDE befragte. Stefan Gent ist somit vorsichtig optimistisch. Die Verbraucherstimmung sei gut, hohe Sparguthaben vorhanden und der Arbeitsmarkt relativ stabil. Doch hänge vieles vom weiteren Verlauf der Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen ab. Die erprobten Hygienekonzepte im Handel seien ausreichend. Zu möglichen Negativfaktoren für das künftige Geschäft zählen beim HDE aber die derzeitigen Lieferengpässe, vor allem bei Elektronikbauteilen. Leere Regale seien nicht zu erwarten, aber Lücken, so Stefan Gent.
Also die bestimmte Spielekonsole, ja, da gibt es Engpässe, das hatten wir auch in den Vorjahren, aber jetzt nochmal besonders dort, wo elektronische Bauteile verwendet wurden. Aber es wird nicht dazu führen, dass wir leere Regale bekommen, sondern es wird immer noch ein gutes Sortiment, ein gutes Angebot im Weihnachtsgeschäft geben.
Viele Händler hätten rechtzeitig bestellt. Im kommenden Frühjahr könnten die Lieferengpässe aber sichtbarer werden. Auch die steigende Inflation könnte noch die Lust der Deutschen am Weihnachtseinkauf dämpfen. Treiber seien im Moment allerdings die Energiepreise und nicht der Handel, so der HDE-Geschäftsführer.
Gerade hier muss man sagen, dass bisher ja gerade der Einzelhandel mit seinem moderaten Preisniveau eigentlich klar gegen die Inflation mitgearbeitet hat. Wenn es jetzt Lieferengpässe gibt und sich in der Lieferkette Produkte verteuern, wird sich das auch über die Preise widerspiegeln. Aber wir sind momentan nicht der Preistreiber bei der Inflation aus Sicht des Einzelhandels. Ja, und mit Blick auf 2022 ist ja die große Frage, wird die Inflation sich weiterentwickeln? Werden wir eine galoppierende Inflation haben? Das sehen wir momentan nicht.
Die Hoffnung auf gute Geschäfte zum Jahresende ist somit vorhanden, auch wenn es sich viele Konsumenten wohl einfach machen werden. Denn rund ein Drittel wollen Gutscheine verschenken.
Dieter Nürnberger über den Handelsverband HDE zum Weihnachtsgeschäft 2021. Heute wurden neue Zahlen aus China zu den Pkw-Auslieferungen im Oktober vorgelegt. Und da zeigte sich, wie schon seit Monaten, dass die Lage bei der Versorgung mit Chips weiterhin die Situation bestimmt. Der Chipmangel hat die Autoindustrie weltweit voll im Griff. Und immer wieder müssen Fertigungsbänder gestoppt werden, da ohne die Halbleiter die Produktion nicht vorangehen kann. Betroffen ist davon seit dem Sommer bereits immer wieder mal auch die Automobilbranche in Spanien, immerhin der zweitgrößte Autoproduzent in der Europäischen Union. Dort ist es weiterhin alles andere als einfach, um an einen Neuwagen zu kommen, wie aus Madrid Nicolas Buschlüter berichtet.
Im vergangenen Juni standen viele Bänder in spanischen Autowerken still. Nicht zum ersten Mal in diesem Jahr. Vorher hatten schon einmal fehlende Kupferkabel zu Produktionsausfällen in einigen Fabriken geführt. Jetzt schlug aber auch der weltweite Mangel an Halbleitern voll auf die Iberische Halbinsel durch. Sofort schwärmten spanische Fernsehreporter zu den verwaisten Produktionsstätten aus. Zum Beispiel zur Mercedes-Benz-Fabrik im baskischen Vitoria.
Sí, es el caso de esta factoría de Mercedes-Benz Vitoria, que ha parado toda la semana, de lunes a viernes, un paro que afecta a 4.500 trabajadores.
Eine Woche lang hatten die 4.500 Mercedes-Mitarbeiter in Vitoria unfreiwillig frei. Ein ähnliches Bild an den Standorten von SEAT in Martorell bei Barcelona, von der Opel Mutter Stellantis in Vigo und von Renault in Valladolid. Überall gähnende Leere. Und bei den Schließungen im Juni ist es nicht geblieben. Immer wieder wurden seitdem Produktionen zeitweilig unterbrochen, weil Lieferungen von Computerchips kurzfristig ausfielen. Das hat inzwischen auch Auswirkungen auf die Absatzzahlen. Im September allein sank die Fertigung von Autos in Spanien um knapp ein Drittel im Vergleich zum Vorjahresmonat. Es wurden rund 180.000 Autos fertiggestellt. Die Lage ist ähnlich wie in Deutschland, wo im gleichen Zeitraum knapp 210.000 Exemplare produziert wurden, 25% weniger Autos als zuvor. In Spanien müssten Autokäufer zurzeit länger auf ihren neuen Wagen warten als gewohnt, erzählt Noemi Navas vom Verband der spanischen Automobilhersteller. Wie lang genau, sei schwierig zu sagen. Spanische Medien berichten jedoch von Wartezeiten für Neuwagen von bis zu einem Jahr. Deshalb stiegen viele Kunden auf Gebrauchtwagen um, was wiederum schlecht für die Umwelt und die Verkehrssicherheit sei. Dass der Chipmangel auch zu Arbeitsplatzverlusten im Automobilsektor führe, davon wisse sie nichts, beteuert die Verbandssprecherin. Jordi Carmona, Automobilexperte von der Gewerkschaft UGT, hat da ganz andere Informationen. In einigen Fällen gibt es schon Entlassungen und einige Zuliefererfirmen haben schon ganz zugemacht, weil sie einfach nicht die nötigen finanziellen Rücklagen haben. Die spanische Statistikbehörde spricht schon jetzt von knapp 20.000 verlorenen Jobs im Automobilsektor. Die Befürchtung, sollte sich die Chipkrise fortsetzen, könnte das deutliche Auswirkungen auch auf die spanische Gesamtwirtschaft haben. Denn jeder 10. spanische Beschäftigte arbeitet in der Automobilbranche. Rund 2 Millionen Menschen, wenn man Kfz-Betriebe und Autohäuser mitzählt. Die spanische Autoindustrie trägt 11% zum Bruttoinlandsprodukt bei. Der Automobilverband versucht zwar Optimismus zu verbreiten, geht aber davon aus, dass sich die Autoproduktion nicht vor 2023 auf Vorkrisenniveau erholt. Bessere Nachrichten gibt es in Spanien dagegen von der Elektrifizierungsfront, trotz Chipkrise. Jeder 10. in Spanien gebaute Wagen war in diesem Jahr ein E-Auto oder Hybridmodell. Der Absatz liegt schon jetzt über dem Vorjahresniveau. In Deutschland machen Elektro-Pkw allerdings schon rund ein Fünftel der Neuzulassungen aus. Um den Bau von E-Autos in Spanien voranzutreiben, plant die VW-Tochter SEAT, eine eigene Batteriefabrik in der Nähe ihres Werks in Martorell bei Barcelona aufzubauen, erzählt SEAT-Chef Wayne Griffiths. Mit Batterien aus eigener Produktion wären SEAT und VW auch sehr viel unabhängiger von den Lieferketten aus Fernost. Das Problem mit den Mikrochips wäre damit allerdings immer noch nicht gelöst.
Nikolaus Buschlüter über die Lage der Autoindustrie in Spanien. Und um gleich 13.57 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Die Zeitungen befassen sich mit dem US-Infrastrukturpaket, zunächst aber mit ökonomischen Aspekten der Klimapolitik.
So schreibt die Frankfurter Rundschau: Es ist ein wahres Wort, das Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Wochenende gesprochen hat. Für die klimapolitisch sinnvolle Verteuerung fossiler Energie müsse der Staat einen Ausgleich schaffen. Sozial im Sinne einer gerechten Lastenverteilung ist die Forderung, Menschen mit wenig Geld bei den Heizkosten zu unterstützen. Sozial wäre es aber ganz und gar nicht, die Mehrwertsteuer auf Benzin vorübergehend zu senken. Wer es sich leisten kann, durch den überdimensionierten Motor seines SUV oder Sportwagens literweise Benzin zu jagen, braucht keine geringere Mehrwertsteuer. Wer wenig verdient und ein ganz normales Auto benutzt, weil es den Bus zum Arbeitsplatz nicht gibt, braucht dagegen sehr wohl eine Entlastung. Gezielte Hilfen wären also das Gebot der Stunde, nicht das Verteilen von Geld nach dem Gießkannenprinzip. Der Nordbayerische Kurier aus Bayreuth blickt auf die Fluggesellschaften. Diese werden mehr und mehr damit leben müssen, dass jede Flugreise aus umweltpolitischen Gründen skeptisch beäugt wird. Wie sich die Folgen der Krise auf den Verbraucher auswirken werden, ist schwer abzuschätzen. Einerseits wird der Wettbewerb eher härter werden, was nach wie vor für günstige Preise spricht. Andererseits werden die Anforderungen an den Umweltschutz und andere Effekte für höhere Kosten sorgen. Überstehen werden aber nur die Unternehmen, die möglichst breit aufgestellt sind. Und das Straubinger Tagblatt beleuchtet die Situation der Christdemokraten hinsichtlich des Themas Klimaschutz. Die CDU ist die Partei der sozialen Marktwirtschaft und das heißt, den Firmen Freiheiten zu geben, ohne dass es zu Exzessen kommt. Sie kann sich damit von einer linksdominierten Ampelkoalition abheben. Es bringt für die CDU nichts, die Grünen zu überholen. Vertrauen in den Erfindergeist und die Unternehmen statt staatlicher Steuerung über Verbote kann der richtige Ansatz sein. Der US-Kongress hat das Infrastrukturpaket von Präsident Biden verabschiedet. Die Rheinzeitung aus Koblenz kommentiert: Der Präsident muss das Momentum nutzen, die 2 Billionen Dollar teuren Reformen in Bildung, Gesundheit, Klima und Steuern voranzubringen. Es wäre unverzeihlich, wenn die Demokraten die seltenen Mehrheiten im Kongress und im Weißen Haus nicht nutzten, die Modernisierung der USA voranzubringen. Wenn Biden der Husarenstreich tatsächlich gelingt, hätte er im Weißen Haus mehr nachhaltige Veränderungen erreicht als jeder andere Präsident seit Lyndon B. Johnson mit seinen Great Society-Reformen.
Und mit diesem Ausblick auf einen möglichen Husarenstreich endete die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Tom Funke begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag über 2G in Sachsen und einer erhöhten Impfnachfrage. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.